Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Text, aus dem wir die Predigt schöpfen, steht am heutigen Sonntag im 4. Mosebuch, im 21. Kapitel, die Verse 4 und folgende. Da lesen wir: Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. So lesen wir im 4. Mosebuch im 21. Kapitel. Herr, tue mir die Augen auf, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben es zum Eingang gehört. Jesus hat einmal ausdrücklich auf diese alttestamentliche Geschichte, die wir jetzt gelesen haben, verwiesen und hat gesagt: So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Damit wollte er sagen, die Ereignisse, von denen im Alten Testament an dieser Stelle die Rede ist, machen etwas anschaulich, was dann mit einer ewig gültigen Wirklichkeit am Karfreitag geschehen ist. Die Maßnahmen, die Mose damals ergriffen hat, sind wie ein Grundmuster für das, was Gott tun muss, um uns Menschen zu heilen von dem Gift der Schlange. So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, muss der Menschensohn, muss Jesus erhöht werden, damit alle, die in einen Glauben, das ewige Leben haben. Wir müssen uns einen Moment lang den größeren Zusammenhang vergegenwärtigen. Die Bibel erzählt, wir erinnern uns, wie der Gott Israel sein Volk aus der frohen Arbeit in der ägyptischen Hochzivilisation herausgeführt hat. Denn Hochzivilisation, das ist auch heute so, ist für die Herren und für die Damen dieser Welt etwas Gutes. Aber es gibt immer viele Sklaven, die das möglich machen. Und für sie ist das ein bitteres Los. Gott will aber seinem auserwählten Volk in der Freiheit nicht nur Wohlstand, Gesundheit und Glück schenken. Er will auch uns nicht nur behüten vor Gefahr und Unfall und Schaden. Er will viel mehr. Er will mit seinem Volk zusammen ein Fest feiern. Er will darum, dass er sich an uns Menschen freuen kann und wir mit ihm so, wie es ihm würdig ist, also nicht mit Geschrei und Spott, sodass es dann in Überdruss und schale Gefühle mündet, so wie unsere Feste so oft. Gott will, dass ihm ein heiliges Volk dient, dass er an uns sein Wohlgefallen haben kann bis ins Innerste. Und das will er nicht erzwingen, er will, dass es Wirklichkeit wird in aller Freiheit. Nicht Sklaven, sondern Kinder will er am Ende bei sich haben. Wenn wir uns das vor Augen führen, dann merken wir, Gott konnte sein Volk Israel nicht einfach geradlinig direkt in das gelobte Land hineinführen. Zuerst musste der Weg 40 Jahre lang durch die Wüste gehen. Auch uns, liebe Gemeinde, führt Gott nicht auf direktem Weg in ein wunderbar glückliches und problemlos schönes Leben hinein und dann ist es einfach so. Auch der kleinen Laura hat nichts dergleichen versprochen heute. Wenn wir seinem Ruf folgen und uns zu Herzen nehmen, was er unbegreiflich Gutes mit uns will, dann führt uns das immer auch auf Wüstenwege. In jedem Beruf, auch im schönsten, gibt es Zeiten, da sind keine Erfolge zu sehen, da muss man sich durchbeißen, da fühlt man sich ausgetrocknet und elend und meint, wie es bei Jesaja heißt, ich verzehre meine Kräfte umsonst. Auch in jeder Ehe und Familie gibt es nicht nur das Glück und die Freude, sondern auch die Enttäuschungen und die Zeiten, in denen wir geprüft werden. Denn erst recht im Glauben sind wir auf einem immer auch staubigen Weg. Hier in der Kirche geht es ziemlich trocken zu und her. Wir hören das Wort, versuchen mit unseren Gedanken hineinzudringen, was da an hochgespannten, weiten Welten sich über uns auftut durch das Bibelwort. Und das schenkt uns kaum je wirklich so saftige Gefühle und Erkenntnisse, die uns begeistern, oder Techniken, mit denen wir blühende geistliche Gärten anlegen können. Wir singen die Choräle des Glaubens, aber oft wirken diese Worte altmodisch und staubig. Wir hören bei der Taufe das Ja-Wort der Eltern und Taufzeugen, aber was sie dabei empfinden und an Sorgen und an Glücksgefühlen haben, davon bekommen wir hier in der Kirche recht wenig mit. Und sogar auch, wenn wir die Gemeinschaft in ihrer höchsten und heiligsten Form feiern, dann bekommen wir ein Stück Brot und einen Schluck Wein am Abendmahlstisch. Nicht viel mehr. Viele, liebe Gemeinde, viele ekelt vor dieser mageren Speise. Sie möchten mehr. Schöne Gemeinschaftsgefühle, mystische Erfahrungen, spirituelle Techniken, Zugang zu jenseitigen Erfahrungen, massenhafte Erweckungen, aufwühlende Bewegungen. Und wenn wir noch weitergehen, wer, liebe Gemeinde, möchte das nicht schon jetzt etwas erleben von der himmlischen Freude, so unaussprechlich wie sie ist, schon jetzt hineintauchen in den letzten Jubel der Erlösten, schon jetzt den süßen Geschmack vom ewigen Trost in den Herzen tragen. Wenn wir dieses Hohe vor uns sehen, das uns doch versprochen ist, dann ist ja wahrhaftig im Vergleich dazu, was wir hier in der Kirche miteinander teilen, magere Kost. Zwar sind in der Wüste des Glaubens schon viele wunderbar schöne Blüten gewachsen. Verwundernswert treue Liebenswerke sind getan worden und werden bis heute mit unscheinbarer, stiller Geduld getan. Hier und dort, man sieht sie nicht. Die Journalisten schreiben nichts über sie. Wir wissen sie nicht zu schätzen. Nehmen sie als selbstverständlich und dann sind sie wieder nur magere Kost. Wunderbar schöne Melodien und Loblieder sind den Tonkünstlern und Dichtern geschenkt worden, mit denen wir die Bedrängten begleiten können und sie sich aufrichten. Ich erinnere mich gut an einen Kollegen, der mir erzählt hat, er habe lange Zeiten die neuen Loblieder gesungen in charismatischer Ergriffenheit, bis er in große Bedrängnis geraten sei und da dann wieder die staubig alten Lieder von Paul Gerhardt entdeckt habe. Sie und nur sie hätten ihn durch diese Notzeit hindurch geleitet. Aber das ist magere Speise. Verglichen mit dem, was ein hochzivilisiertes Land seinen Bewohnern an Sicherheit und an mitreißenden Massenevents bieten kann bis auf diesen Tag. Warum, liebe Gemeinde, muss der Glaube durch derartige Wüstenzeiten hindurch? Ich denke, der Grund dafür ist eben der, dass Gott Besseres mit uns will, als wir denken. Er will, dass wir das Leben nicht nur so nehmen, wie es hier und jetzt ist, dass wir nicht eben nur mitlaufen in dem, wohin alle laufen. Er will uns herauslösen aus der Masse und will dich und mich in unserem Gewissen, in unserer Persönlichkeit als seine freien Kinder bei sich haben. Und darum muss er uns immer wieder zurückwerfen, dorthin, wo unsere eigenen Kräfte ganz klein und schwach sind und wo wir uns öffnen für seine wunderbar stillen und gewaltig starken Hände. Er will uns die Wahre, er will uns seine Liebe lehren, die das Kleinste hochachtet und das Geringe über alles wertschätzt. Dazu die Wüstenwanderungen. Und dazu gehört auch, was jetzt das alttestamentliche Wort von den Schlangen uns erzählt. Jesus nimmt dieses Wort auf und sagt zu Nikodemus in jener Nacht, alle Menschen sind ohne die Gnade Gottes verloren. Die Mosebücher entfalten das breit. Sie sind ein halsstarriges Volk, sagt Mose, verzweifelt, undankbar, mürrisch und murrend. Je und je sagen sie ausdrücklich, wir wollen lieber den Ägyptern dienen, als mit diesem Gott in eine Freiheit ziehen, die uns so viel kostet. Sie sind sentimental in sich selber verliebt, hochfahrend und stolz, solange es ihnen gut geht, und kleinmütig verhockt, sobald es schwierig wird. Sie können nicht wirklich lieben, sagen Mose und Jesus. Und aus diesem freudlosen Sinnen müssen sie erlöst werden, sonst sind sie verloren. Das aber ist der Prozess, der in der Wüste geschieht. Und dieser Prozess beginnt nicht von selber. Er geschieht nicht automatisch. Es ist leider nicht so, wie man oft verharmlosend gutgläubig sagt. Es ist nicht so, dass die Not beten lehrt. Die Not lehrt manchen nur fluchen. In der Wüste musste Mose die Schlange erhöhen. Und die Menschen mussten von den Schlangen gebissen werden und erst da, dann, wenn sie gebissen worden waren und geängstigt wurden und dann zur Schlange emporgeschaut haben, da wurden sie gerettet. Es ist wichtig, dass wir das hören. Auch als Mose für das Volk gebetet hatte, hörte die Plage nicht einfach auf. Die Menschen wurden weiterhin von der Schlange gebissen. Sie blieben vom Gift nicht verschont. Erst wenn sie dann zur Schlange hinaufgeschaut haben, blieben sie am Leben. So ist es, sagt Jesus, auch mit uns, wenn wir jetzt im Glauben unterwegs sind, nachdem er für uns ans Kreuz erhöht worden ist. Da werden leider auch wir weiterhin von der Schlange gebissen. Unter uns brechen Meinungsverschiedenheiten aus. Und dann sagen wir, man muss sachlich bleiben, aber hinter den Kulissen entbrennen hässliche Kämpfe. Gemeine Streitigkeiten. Unsere Herzen werden erfüllt von Ehrsucht, von Rechthaberei, von Verachtung, von liebloser Gleichgültigkeit und viel Schlimmerem noch. Die einen trifft es mehr, die anderen weniger, aber niemand soll sicher sein, er bleibe von diesem Gift verschont. Doch wenn das Gift unsere Leidenschaften aufwühlt, da können wir hinaufschauen zum Gekreuzigten, können daran denken, wie Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist und wie sein Körper sich in den Schmerzen gewunden hat, bis er am Schluss mit dem Psalm 22 klagen musste. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Der Apostel schreibt, was der Psalm anschaulich sagt, mit abstrakten Worten. Gott, schreibt Paulus, hat ihn zur Sünde gemacht. Er ist der Menschensohn, der Nachkomme der Frau, der von der Schlange in die Ferse gestochen worden ist. Denn wer am Holz hängt, heißt es im göttlichen Gesetz, der ist von Gott verflucht. Tatsächlich ist Jesus von Gott verflucht worden. Nicht, weil er selber ein Sünder war, aber weil er von Gott verurteilt worden ist, um seiner Liebe willen. Weil er uns die Treue gehalten und unsere Schuld auf sich genommen hat. Und das konnte und wollte Gott nicht einfach so hinnehmen, sondern hat die Sünde dieser Welt, so gewaltig groß und tief wie sie ist, an ihm gestraft. Jetzt können wir noch immer nicht verhindern, dass die Schlange uns beißt und wir von der Sünde vergiftet werden. Auch unter uns gibt es viel Falsches und Böses. Aber wir können hinaufschauen zum Menschensohn und ihn anbeten und über alles hochachten. Ihn, der nicht geschmäht und geflucht hat, als er litt, sondern für seine Peiniger ein Gebet auf den Lippen hatte. Er, der geliebt hat bis zuletzt. Zu ihm können wir aufschauen in unseren Nöten. Dann, liebe Gemeinde, dann lehrt die Not uns beten. Dann werden die trockenen Zeiten zu einem Segen. Dann sind wir von Herzen dankbar für die magere Kost des Gotteswortes. Dann können auch in den unfruchtbaren Zeiten die Keime einer unzerstörbaren Liebe aufblühen. Dann kommt zur Wirkung und dann vollendet sich, was Jesus uns versprochen hat. Wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Amen.